Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Kopf oder Herz? Stellen wir uns vor, in dieser Welt wäre Gott durch seinen Geist ständig nah und anwesend. Das ist jetzt ein steiler Einstieg, aber es knüpft so ein bisschen an die Pfingstpredigt von letzter Woche. Wer sie nicht kennt, kann sie nochmal anhören. Christen stellen sich das natürlich nicht nur vor, die glauben das. Ich formuliere jetzt trotzdem mal im Konjunktiv, weil ich glaube, selbst wenn ich das glaube, lebe ich nicht immer mit diesem Bewusstsein. Also, stell dir vor, Gott, anwesend durch seinen Geist, würde ständig und ununterbrochen mit uns kommunizieren. Diese Welt wäre wie so ein Resonanzraum Gottes. In allem Geschaffenen ließe sich ein Echo des Schöpfers vernehmen. Ein Echo des Menschen auch, der diese Schöpfung gestaltet. Vielleicht ist das sogar viel lauter, aber eben auch Gottes. In den Dingen, die geschehen, würde man die Spuren von Gottes Willen erkennen. Selbst in denen die Spuren des Menschen unübersehbar sind. Stellen wir uns vor, die Welt wäre voll von Gottes Güte, die dir deinen Lebensraum ermöglicht. Und stellen wir jetzt uns vor, neben dieser ständigen Interaktion Gottes mit uns, wäre da tatsächlich auch ganz konkretes, dich meinendes Reden. Und hier und da würde Gott handeln und er würde das mit dem Blick auf dich tun. Stellen wir uns mal vor, wir wären umgeben von Gottes Geist. Sogar in uns wäre er, um uns zu prägen, um uns herauszufordern, um uns zu lieben. Wie würden Menschen diese Kommunikation Gottes mit ihnen dann eigentlich wahrnehmen? Wie würden oder auf welche Weise bekämen Menschen Zugang zu diesem nahen, aber eben unsichtbaren, so schwer greifbaren Gott? So, wir machen ja in dieser Reihe jeden Sonntag zwei Schubladen auf, wenn man so will, weil man beobachten kann, dass Menschen so ein bisschen auf eine dieser beiden Seiten tendieren, Gott entweder so oder eher so wahrzunehmen. Das merken wir auch in der Kirche, wenn wir darüber reden, zum Beispiel, wie so ein Gottesdienst aussehen soll. So, also der Ort oder ein Ort, wo Menschen Gott treffen oder bemerken oder so können sollen. Und dann kann man natürlich darüber reden. Dann gehen die Meinungen auseinander, je nachdem, wie Menschen so sind. Braucht es da Stille und Ruhe oder braucht es da mitreißende Musik? Braucht es da visuelle Eindrücke oder braucht es da Reduktion dieser visuellen Eindrücke? Braucht es da inhaltsschwere Worte, wie jetzt hier gleich, oder braucht es da eher inhaltsschwere Rituale? In der katholischen Kirche wäre die Messe viel wichtiger als die Predigt. Also von der Bedeutung her. Also, Menschen ticken unterschiedlich. Das ist bisweilen ein bisschen anstrengend. Gott kann aber auch unterschiedlich und das ist bisweilen unser aller Glück. So, wir schauen jeden Sonntag so zwei Gegenpole an, wie Menschen so sind und Gott wahrnehmen. Und heute eben diese beiden Richtungen Kopf oder Herz. Übrigens, der Untertitel auf eurem Flyer lautet, wie schlau ist Gott? Den habe ich mir ausgedacht. Als ich ihn jetzt las, ich weiß auch nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Also vergesst ihn einfach. Er ist irgendwie auch blöd. Okay, aber also Kopf oder Herz. Wir pflegen in dieser Reihe ja so ein bisschen Schubladendenken. Ne? Das sollte man eigentlich nicht machen. Die Sache in Entweder-Oder trennen. Das wird der Wirklichkeit eigentlich in der Regel nie gerecht. Aber manchmal hilft es halt, um irgendwie ein bisschen was zu verstehen. Vor allen Dingen, wenn man nicht so viel Zeit hat, hier zu besprechen. Ihr seid auch alt genug, um das selber dann zu differenzieren und nicht nur schwarz oder weiß zu denken. Das Leben ist komplexer. Es gibt Kopfmenschen, aber die haben auch ein Herz. Es gibt Herzmenschen, die haben auch ein Gehirn, sagt man. So, also Kopf oder Herz. Ich habe jetzt zwei kurze Stellen aus der Bibel dabei und die sind so, die illustrieren sozusagen so ein bisschen das eine und das andere. Sie drücken auf typische Weise an, wie Menschen mit dem Kopf glauben oder mit dem Herzen glauben. So, Kopf. Ja, ich lese ihn einfach vor. Dieses Buch, es ist Sprüche 1, dieses Buch enthält In Sprüche gefasste Ratschläge fürs Leben von Salomo, dem König Davids und König von Israel. Sie zeigen uns, was Weisheit und echte Bildung ist, damit wir merken können, wo mit Einsicht über etwas geredet wird. Mit ihrer Hilfe kommen wir zu einer guten Bildung und lernen, wie wir unser Leben richtig führen und immer auf dem geraden Weg bleiben. So können wir auch junge und unerfahrene Menschen zu Klugheit und Besonnenheit führen. Sie werden dann verstehen, was weise Lehrer sagen, ihre Sprüche, Bilder, Gleichnisse und Rätsel. Auch Erfahrene lernen aus diesem Buch noch dazu und machen Fortschritte in der Kunst, die Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Den Herrn ernst nehmen ist aller Anfang, ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Kopf. Herz. Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken. Deine machtvollen Taten allen verkünden. Über dich will ich jubeln und mich freuen. Vor dir will ich singen, du höchster Gott. Ich werde die Texte nicht auslegen, sie illustrieren nur so ein bisschen. Wir schauen erstmal rein äußerlich auf diese Texte. Was fällt äußerlich auf? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der Kopfmensch macht mehr Worte. Das ist aber in der Regel, glaube ich, öfter andersrum. Das ist jetzt einfach, ich habe das jetzt mal so ausgewählt, ja. Aber wenn man diese Worte anschaut, was haben wir hier für Worte? Ich ziehe mal welche raus. Ratschläge, Weisheit, Bildung, Einsicht, Lernen, Leben richtig führen, Weg, Bleiben, Klugheit, Besonnenheit, Verstehen, nochmal lernen, Fortschritte, Kunst, Lebensklugheit. Ich ziehe zwei raus, die vielleicht so für das Ganze stehen Weisheit und das Verb Lernen. Bei dem anderen, da sind natürlich weniger Worte, Danken, machtvolle Taten, also Gottes Taten sind gemeint, ne? Verkünden, jubeln, freuen, singen. Wieder ziehe ich zwei raus und verändere das eine ein bisschen. Taten, da steht jetzt nur jubeln, aber bejubeln, dann kann man es schöner so wieder rüben. Weisheit lernen, Taten bejubeln. Die Worte auf dieser Seite hier von mir, beim Kopf, die sind alle prozesshaft. Also die haben alle mit längeren Zeiträumen zu tun. Lernen, ne? Also man lernt in der Regel über ein Semester oder über die ganze Schulzeit oder über jahrelange Erfahrung. Lernen ist eigentlich was, ist ein Prozess. Stetig, langsam reifend. Dieser ganze Text, wenn man ihn liest, Der ist ja nicht spannend oder so, ne? Da ist es so, da geht's um die langen Zeiträume. Was ist das Ziel hier drüben? Man könnte sagen Lebensklugheit. Das kommt ganz unten raus, ne? Lebensklugheit oder eben Weisheit. Und du hast nicht heute Lebensklugheit, wenn du gestern noch ein kindischer Dödel warst. Das geht nicht so schnell. So. Also da geht es um Zeiträume, Prozess. Auf dieser Seite dauert es. Auf dieser anderen Seite haben wir Emotion, Erlebnis. Gottes Taten. Hier ist es also durchaus vielleicht so, dass gestern etwas passiert ist, etwas Überraschendes, etwas Beglückendes, etwas nicht Vorhersehbares und heute ist die Welt nicht mehr, wie sie gestern war. Und du jubelst und du hüpfst vor Begeisterung durch die Gegend. Man muss zugeben, auf dieser Seite sind natürlich auch manchmal auch die Krisen, so, ne? Die auch irgendwie damit reinspielen. Was ist auf dieser Seite das Ziel? Wenn man den Text anguckt, gibt's da erstmal kein richtiges Ziel. Es ist eigentlich nicht so sehr Ziel, sondern da ist eigentlich im Fokus das Erlebnis, das Erleben. Und das kann ich nicht machen. Ich habe nicht das Ziel, dass ich was erlebe. Kann ich nicht. Das kann mir widerfahren. So. Aber Veränderung nicht so sehr als jetzt ein Prozess, den ich initiiere, sondern eine Erfahrung, die was mit mir macht. Deswegen mache ich mir den Pfeil andersrum. Hier ist Adrenalin drin, ne? Oder Endorphine oder was auch immer dieses im Körper auslöst. Abenteuer, große Momente, große Gefühle. Hier drüben könntest du einen Film machen, hier nicht. Hier könntest du ein Sachbuch schreiben oder eine philosophische Abhandlung oder sowas. So, jetzt ist ja so in unserem Leben, das ist tatsächlich, diese beiden Seiten gibt es. Da sind die stetigen, allmählichen Schritt-für-Schritt-Dinge in unserem Leben. Die Prozesse, die wiederkehrenden Sachen, Tag aus, Tag ein und man entwickelt sich so. Und da sind die Erlebnisse. Die Sache, wo du sagen würdest abends, ey, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. So. Die großen, man könnte vielleicht auch sagen, auf die Seite gehören auch nicht nur die Erlebnisse, die überraschend kamen, sondern auch die großen existenziellen Schritte, die wir tun. Also da heiratet einer. Ja, so. Da kriegt ein Kind einen Hund. da macht einer Examen, da zieht eine Familie um, da macht jemand eine Reise oder da wird jemand verlassen oder findet seine Stimme wieder. Also diese großen Dinge. Ich denke, wir sind uns einig, was die Häufigkeit dieser Dinge angeht, muss man sagen, na, das ist seltener als das. Wenn dich am Abend einer fragt, wie war dein Tag, dann sagst du viel öfter nichts Besonderes als, wow, ich habe was zu erzählen, wahrscheinlich. Okay, jetzt meine Frage, welche Art dieser Erfahrungen, die wir beide kennen, ist für deine Entwicklung wichtiger? Was hat mehr dazu beigetragen, welche Art Erfahrung, dass du heute der oder die bist, der oder die du bist? Denk mal kurz drüber nach. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ihr merkt jetzt, wie ich Kopf und Herz hier verwendet habe. Ne? Es geht mir aber heute beim Kopf nicht so sehr um Intellekt, um Schlausein oder so. Aber es geht um Lernen, also um das langsam stetige Dazulernen. Und dafür sind manche Menschen leichter zu gewinnen als andere. Hier vorne hatten wir drei sitzen, die das so für sich so ein bisschen empfanden. Sie lieben es, was zu durchdenken, zu hinterfragen, sich intensiv zu beschäftigen, zu beobachten, Schlüsse zu ziehen, Erkenntnisse reifen zu lassen. Vielleicht sind sie manchmal auch die Leute, die nicht ganz so schnell reden, sondern erstmal denken, dann was sagen. Muss nicht sein, aber so. Auf dieser Seite. Auf der Herzseite haben wir das Erleben. Und damit natürlich meistens die Emotionen. Und einfach, weil besondere Erlebnisse uns natürlich nicht unberührt lassen. So, und dafür sind andere Menschen leichter zu gewinnen. Für Abenteuer zum Beispiel. Kann man manche andere gar nicht gewinnen. Abenteuer. Ausprobieren. Riskieren. Vertrauen. Kämpfen und siegen oder kämpfen und scheitern. So. Aber man hat danach eine Story zu erzählen. Hier drüben hat man die Story zu erzählen. Steht ja auch in dem Vers. Ne? Ich will von deine Taten verkünden. Hier bei der Kopfseite, ich sage das jetzt mal immer so, weil die Podcast-Hörer wissen ja nicht, wo ich hinzeige. Also auf der Kopfseite haben wir sozusagen gestaltetes Leben mehr. Leben als vielleicht so ein Kunstwerk, was man selber gestaltet. Und hier ist Leben mehr die sich ereignende Geschichte, in der was passiert, der Dinge passieren. Und wir sind als Menschen unterschiedlich dafür ansprechbar. Und wir suchen an unterschiedlichen Orten im Leben nach diesem Echo von Gott in dieser Welt. Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, im Kopf oder im Herz. In den stetigen Abläufen, im Lernen oder im Besonderen, im Erlebnis. Und je nachdem sehnen wir uns unterschiedlich. Und so werden dann Gottesdienstformen zum Beispiel, wo so ein Ort ja jetzt sein soll, wo man das Echo Gottes hört, wenn ich mal so sagen will, die werden für den einen zu einer Quelle der Gottesoffenbarung, also ein und derselbe Gottesdienst, für den einen zu einer Quelle der Gottesoffenbarung und den anderen lässt es ziemlich kalt, dasselbe. Oder es stößt ihn sogar ab. Also der eine gähnt langweilig, während der andere aufmerksam zuhört und hier oben rattert es. Und der eine ist tief bewegt, wo der andere denkt, was war das denn jetzt? Oder innerlich den Kopf ein bisschen schüttelt. So, was für ein Zirkus hier oder so. Also, jetzt habe ich die Extreme ein bisschen karikiert. Ne? Auf welche Weise, das ist meine zweite Frage, kommuniziert Gott eigentlich bevorzugt? Auf welche Weise handelt er bevorzugt? Dem will ich jetzt nochmal nachgehen. Schaut man in die Bibel, dann muss man sagen, ziemlich eindeutig gibt es einen Hang auf diese Seite. Also die machtvollen Taten sind in der Überzahl, biblisch gesehen. Die Bibel erzählt Geschichten, Erlebnisse. Menschen haben Gott erfahren, davon wird berichtet. Denn das hat alles verändert. Die Bibel hat eindeutig diesen Schwerpunkt. Also, ich zähle mal ein paar Sachen auf. Gott schuf Himmel und Erde. Gott sprach zu Abraham, zieh aus deinem Vaterland. Abenteuer, verlass was hier. Ein Meer teilt sich. Ein Riese verliert einen Zweikampf gegen einen Hirtenjungen. Propheten verkünden Gericht an. Ein Engel kündigt an, da ist ein Baby geboren. Geht mal dahin, guck mal nach. Ein Mann läuft übers Wasser. Ein Gelähmter steht auf. Eine Frau hört Worte von Jesus und sie ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Nägel werden in ein Kreuz geschlagen. Leute behaupten, der ist auferstanden. So, also Ereignisse. Alle verbunden mit Emotionen. Und man nennt das, was diese Bibel vor allen Dingen kommuniziert, auch Evangelium, gute Nachricht, nämlich von dem, was geschehen ist. Die Bibel hat eindeutig diese Tendenz. Also, das, was dieser Psalmvers sagt, deine machtvollen Taten will die Bibel allen verkünden. So. Man muss also sagen, oder man kann mit Recht sagen, das rettende Handeln, das habe ich jetzt mal so dazu sagen, die Bibel erzählt vom rettenden Handeln Gottes und das ist zentral. Das ist zentral. Und der Mensch, der sich also danach sehnt, nach dem Erleben, der sehnt sich danach aus gutem Grund. Der weiß, ich bin abhängig davon, dass Gott was tut. Ich kann mein Leben irgendwie auch nicht meistern, indem ich es nur möglichst gut reflektiere und dann klug und weise durchs Leben laufe. Schaffe ich nicht. Mit Verstand komme ich da nicht weit genug. Ich brauche Gottes Tun und sein Reden. Die Stärke der Herzmenschen ist wahrscheinlich das Vertrauen. Das Vertrauen. Aus dem Wissen um die eigene Begrenztheit, Gott zu vertrauen und alles von ihm zu erwarten. Die Gefahr für ihn liegt in der Abhängigkeit. Also Abhängigkeit von Gott ist eine gute Sache. Aber die Gefahr liegt darin, nach dem Erleben und den Emotionen süchtig zu werden. Deswegen habe ich mal Sucht geschrieben als die Gefahr. Hartes Wort. Aber das, was es im normalen Leben auch gibt, das gibt es auch im spirituellen Leben. Also man kann ja vielleicht schon sagen, wir leben in einer Zeit, wo in unserem normalen alltäglichen Leben viel in unserer Gesellschaft weitgehend von Einförmigkeit geprägt ist. Von Rhythmus, von Alltäglichkeit. So. Wir funktionieren so. Also ziehen uns zum Beispiel die sozialen Netzwerke oder die Eventsportarten oder virtuelle Welten, nicht alle von uns, aber magisch an, weil da was passiert. Und die Sucht nach dem Erleben und der Emotion, die kann daraus entstehen, in unserem ganz normalen Alltag, alltäglichen Leben, und die kann es in dem spirituellen Leben genauso geben. Eine Gefahr, auch im Kontakt mit Gott, dass ich das brauche. Dass das gewöhnliche Leben so unspektakulär und abgesichert ist, dass ich das brauche. Und leider kann man zwischen Emotionen und echter Erfahrung manchmal gar nicht so leicht unterscheiden. Emotionen kann man auch machen, wenn man ein bisschen geschickt ist. Das mag die Gefahr auf dieser Seite sein. Was ist mit der Kopfseite? Jetzt habe ich sehr betont, und das ist, das kann man nicht übersehen, dass in der Bibel dieses rettende Handeln Gottes zentral ist. Punktuelle Ereignisse, die tiefgreifend was verändert haben. Aber ich habe gerade schon angedeutet, das Leben besteht natürlich nicht nur aus diesen Dingen, sondern zeitlich viel mehr aus den anderen Dingen. Da sind nicht nur Erlebnisse und Umbrüche und Krisen und Stories und so. Und deswegen nimmt dieser Vers hier drüben ja auch eine andere Seite des Erlebens Gottes in den Blick. Dieser Vers leitet das Buch der Sprüche ein. Das gehört zur Weisheitsliteratur und es gibt noch andere Bücher, die dazu gehören. Da geht es um Weise werden, Bildung vermitteln, jungen Menschen Klugheit beibringen, ne? Fortschritte machen, Leben als Kunst, Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Klingt ganz anders als gerettet werden. Selbst bewältigen, klingt nach Erwachsensein so ein bisschen. Das Buch der Sprüche gehört zur Weisheitsliteratur, habe ich schon gesagt. Aber nicht nur in der Weisheitsliteratur, sondern auch sonst kann man in der Bibel noch eine andere Art des Handelns Gottes entdecken. Nicht so auffällig, mehr so unten drunter, mehr so die Grundlage von allem. Ich sage wieder ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel dieser Garten ganz am Anfang ein Bild für eine sichere, vitale, lebensspendende Umwelt, in der sich der Mensch aufhält und die Zeit vergeht. Oder Abraham, ne, der da auszieht, aber so Abenteuer, aber aus dem ein Volk wird. Also was meint ihr, wie lange das gedauert hat? Und Gott reklamiert dieses als sein Handeln, dass da ein Volk entsteht. Eine zerstörte Stadt später, Jerusalem, die wieder aufgebaut wird, verstanden als Handeln Gottes. Aber da haben Leute jahrelang mit Muskelkraft gearbeitet und mit dem Gehirn geplant. Verstanden als Handeln Gottes. Menschen, von denen gesagt wird, sie starben alt und lebenssatt. Geschenk Gottes. Ein alter Mann, der dieses Baby im Arm hält, von dem ich eben sprach, und weiß, Nur dieses kleine Baby hier. Es passiert gar nichts eigentlich. Es ist nur ein Baby, was er hält. Ist die Erfüllung jahrelangen Betens und Wartens. Oder die Geschichten, die Jesus erzählt, die so oft aus der Landwirtschaft kommen. Vom Wachsen, vom Gedeihen, vom Säen, vom Warten, vom Ernten. Oder der eine Mann, der ein Wunder verpasst hat, sogar das Wunder, nämlich die Auferstehung, der es nicht glauben kann. Und Jesus sagt ihm, glücklich, die nicht sehen, die nicht erleben, sag ich jetzt mal, und trotzdem glauben. Oder Paulus, der von den Früchten des Geistes spricht, und er meint damit charakterliche Charakterzüge, die von Gott geprägt sind. Ne? Früchte, da ist das Wachstum schon intendiert. Also eins ist Freundlichkeit, ja, wenn du ein freundlicher Mensch geworden bist über die Jahre. Gut, dieses Handeln Gottes, das länger dauert, prozesshaft ist, wächst, prägt, aufbaut so, das kann man im Unterschied zum rettenden Handeln Gottes so nennen. Segnendes Handeln. Segen. Im Segen wird der Mensch befähigt, aufgerichtet, selbstständig, wenn man so will, erwachsen, in Anführungszeichen. Er bekommt Möglichkeiten. Er bekommt vielleicht Einsicht und ein Verständnis, Klugheit, Lebensklugheit. So, und beide sind wichtig. Gottes rettendes Handeln, würde ich sagen, ist zentral. Das habe ich mir aber jetzt nicht ausgedacht, was ich jetzt hier gerade sage, dass es zentral ist. Und Gottes segnendes Handeln ist fundamental. Ist fundamental. Und der Mensch, der sich danach sehnt, zu reifen, zu lernen, der tut das auch mit gutem Grund. Er weiß sozusagen, Emotionen tragen mich nicht so weit. Ich kann das Leben nicht nur mit dem Herzen meistern. Ich möchte dahinter schauen. Ich möchte lernen, soweit ich kann. Die Stärke des Herzmenschen ist wahrscheinlich Vertrauen. Ja? Die Stärke des Kopfmenschen ist wahrscheinlich Vertrauen. Aus dem Wissen um die eigene Begrenztheit, Gott zu vertrauen und von ihm alles zu erwarten. Ich glaube, das Ziel oder die Stärke muss auf beiden Seiten dasselbe sein. Denn das ist Gottes Ziel mit uns, der mit uns kommuniziert, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Anderes Wort dafür, Glauben. Aber die Gefahr ist eine andere, auf der Kopfseite. Die Gefahr liegt für ihn woanders. Wahrscheinlich in der Distanz, in die sein Denken münden kann. Also zum Beispiel Distanz, die sich in Arroganz äußert. Ja, ich blicke durch. Oder vielleicht auch in Untätigkeit, weil es mir so leicht fällt, ein bisschen innerlich auf Abstand zu gehen zu den Dingen, die passieren. Zu den Tragödien und Nöten, wo sich eigentlich ein Mensch mit Leidenschaft dem zuwenden müsste. Vielleicht ist hier auch eine Schwäche oder eine Gefahr, dass die Erwartung verloren geht. Etwas zu erwarten. Das kann der Herzmensch erwarten und dann jubeln, wenn es passiert ist, und weinen, wenn er enttäuscht wurde. Der Kopfmensch lächelt und bleibt ruhig und es jubelt er auch weniger und weint natürlich auch weniger und beides ist auch schade vielleicht. Also das ist die Gefahr hier drüben. Ich denke mal, ich komme jetzt zum Schluss, die beiden brauchen einander. Die Welt braucht diese beiden, die Kirche braucht diese beiden. Mein Anliegen ist, denk mal nach, wohin du tendierst, auf welche Seite, vielleicht beim Zuhören ist das schon passiert. Aber jetzt, was könntest du von der anderen Seite lernen? Und wir haben jetzt Zeit, Musik zu hören, die Lieder von Earl Grey zu hören. Kommt schon mal nach vorne, wenn ihr noch im Raum seid. Ja, das ist ja. Kann auch sein, dass man das Band so rausgeht. Nee, die sitzen noch da. Hört den Songs zu, genießt sie, ob sie euch jetzt nachdenklich machen oder emotional berühren oder beides. Und ich werde euch danach diese Frage nochmal stellen. Auf welche Seite tendierst du und was möchtest du von der anderen Seite lernen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr während der Musik Gebet in Anspruch nehmen. Also zumindest glaube ich, ich habe sie jetzt eben noch nicht kommen sehen, aber dass Miri und die Bianca habe ich schon gesehen, dass, ja, ich sehe sie auch da drüben stehen. Wenn ihr möchtet, dass jemand für euch betet oder mit euch für jemand anderen betet, einfach während dem Konzert jetzt hier, könnt ihr da hingehen und dann tun die das gerne für euch. Kopf oder Herz, wenn ihr gleich rausgeht, macht es mal anders als sonst. Entscheidet euch, für welche Tür ihr benutzen wollt. Und auf dieser Seite, wo Kopf steht, gibt es da ein Erinnerungskärtchen, wo Kopf draufsteht. Und auf dieser Seite ein Herzkärtchen. Du hast jetzt eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, an welche dieser beiden Begriffe möchte ich mich mit diesem Kärtchen in der nächsten Woche erinnern. Und zwar, weil du vielleicht bereit bist, auf dieser Seite etwas Neues in dein Leben zu integrieren. Also mein Tipp, probier mal einen Zugang aus in deinem Leben, der eigentlich nicht deiner ist. Also wenn du oft nachdenkst und reflektierst, willst du dich mal bewusst öffnen für diesen erlebnisorientierten Zugang zu Gott. Und wenn du einen gewissen Hang hast zu Emotionen, ich möchte was erleben, möchtest du dich bewusst mal öffnen für den stetigen, unspektakulären Zugang zu Gott. Und ein noch konkreterer Tipp, wie das denn gehen könnte, es gibt wahrscheinlich in deiner Umgebung einen Herzmenschen oder einen Kopfmenschen. Und du könntest überlegen, wer ist das? Und wie könnte ich von dieser Person lernen, die so ganz anders ist als ich? Also wir haben jetzt eine Minute, ihr hört ein bisschen Musik. Denkt einfach darüber nach, geht nachher zu dem entsprechenden Ausgang raus und nehmt so ein Kärtchen mit, um dich daran zu erinnern. Wo bist du, frage ich dich, mein Gott. Du, der Unsichtbare und der Unverfügbare. Wo bist du, frage ich dich, mein Gott, du der Sichtbare, der Menschennahe. Auf meiner Suche findest du mich, so wie ich bin, mittendrin in meinem Leben, ob Kopf oder Herz, ob passiv oder aktiv, ob leise oder laut, ob drin oder draußen. Du findest mich, so wie ich bin, mittendrin in meinem Leben. Du bist da, sage ich zu dir, meinem Gott, du der Unsichtbare, der Unverfügbare. Du bist da, sage ich zu dir, meinem Gott, du der Sichtbare, der Menschennahe. Ob Kopf oder Herz, du findest mich. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.